ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Von Mannheim bis Lörrach oder Ravensburg erstreckt sich die duale Hochschule Baden-Württemberg, wenn wir gedanklich mal so durchs Land fliegen. DHBW-Präsidentin Martina Klerle ist zu Gast in SWR1 Leute. Heißt das für Sie, dass Sie auch ganz oft unterwegs sind, um sich an allen 12 Standorten zu zeigen? Und haben Sie überall ein Büro?
Ich bekomme überall ein Büro angeboten, wenn ich mich ankündige. Und ich bin so oft, wie es geht, an den Standorten. Bei 12 übers ganze Land verteilt ist das natürlich eine Herausforderung. Mhm. Aber das ist mein Anspruch, denn eine Hochschule funktioniert ja dort, wo die Lehre funktioniert. Und da will man sein. Und um eine Hochschule gut leiten zu können, muss man ein Gefühl für die Hochschule haben und muss die Menschen kennen, so gut wie es geht. Und bei mir gehört dazu, dass ich mich so oft wie es geht an den Standorten, Sie hatten gesagt, vom Lörrach bis Heidenheim, von Bad Mergentheim bis Villingen-Schwenningen nach Lörrach hatten wir schon, Ravensburg, aber auch in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim und Heilbronn und Horb. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Oh meine Güte, ich hoffe, Sie alle verzeihen. Verzeihen Sie. Ich bin ja Geodätin, deswegen habe ich mir das gerade auf der Karte vorgestellt, wie ich da jetzt gerade das Netz ziehe.
Okay, ich hoffe, Sie haben keinen vergessen. Aber da geht es ja schon los, jedem gerecht zu werden, dass jeder auch irgendwie weiß, dass er berücksichtigt wird. Das ist schon eine Herausforderung.
Ja, das ist eine Herausforderung, die habe ich gern angenommen. Das wusste ich, als ich mich für dieses Amt jetzt sind es 4 Jahre, wo ich mich darauf beworben habe. Das wusste ich und ich habe mich auch deswegen darauf beworben, weil es eine Hochschule ist, die im ganzen Land verteilt ist, ja immer dort ist, wo auch die Unternehmen sind, als duale Hochschule. Und da habe ich nicht nur Lust drauf gehabt, sondern ich bin absolut davon überzeugt, dass es so eine Art von Hochschule braucht, die zwei besondere Magenkerne hat. Das eine ist die Regionalität, also im ganzen Land verteilt, und das andere ist die Dualität mit Unternehmen. Und unter Unternehmen verstehe ich jetzt nicht nur klassische Industrieunternehmen, sondern auch Krankenhäuser und soziale Einrichtungen und Banken und alles, was dazugehört. Wir sind überall dort, wo es diese Unternehmungen gibt, und deswegen sind wir regional und dual, und das ist eine Herausforderung. Da haben Sie vollkommen recht, so eine Hochschule zu leiten ist was ganz anderes wie eine, die an einem Standort einen Campus hat, und die Herausforderung habe ich gern angenommen.
Dass Sie die erste Frau an der Spitze der DHBW sind, ist das noch erwähnenswert?
Ach, nö, ich bin auch froh, dass es nicht mehr erwähnenswert ist, weil das ist der eigentliche Erfolg. Es gibt inzwischen, das ist jetzt mal eine Schätzung, ich weiß nicht, wie die Zahl genau ist, aber ich würde mal sagen, 30% der ganzen Hochschulen werden inzwischen von Frauen in Deutschland geleitet. Ich merke es an der Hochschulrektorenkonferenz, dass das von Jahr zu Jahr mehr wird, und das ist klasse. Deswegen ist es erwähnenswert, dass wir dort angekommen sind oder fast dort angekommen sind. Wir sind ja noch nicht bei der Parität, aber wir haben da einen Riesenschritt in den letzten 5 Jahren gemacht.
Ich habe eben schon erwähnt, dass es fast 35.000 Studierende an der dualen Hochschule Baden-Württemberg gibt. Dazu kommen, Sie dürfen mich gerne korrigieren, wenn eine Zahl falsch sein sollte, 800 Professuren und etwa 9.000 oder mehr als 9.000 Partnerunternehmen, fast 10.000, glaube ich, 9.600 aus der Wirtschaft. Das ist auch eine wahnsinnige Verantwortung Menschen, Finanzen, Geld gegenüber. Da macht man sich ja auch nicht so einen Kopf erstmal.
Ja, also ich mir schon.
Gut.
Es ist ein Spagat zwischen vielen Anforderungen, und das ist die Herausforderung. Also wenn man mal an die Finanzen zum Beispiel denkt, wir haben jetzt gerade erfolgreich die Hochschulfinanzierungsvereinbarung unterschrieben. Das war ein Wahnsinnskampf, und da hat man Verantwortung für die Mitarbeitenden. Das sind 2700 Mitarbeitenden, die alle einen Job haben, den sie gerne machen, den sie sehr gut machen, und da hat man Verantwortung, dass die auch weiterhin eine Finanzierung bekommen in der Form, dass wir diese Qualität auch weiter halten können. Und natürlich ist es auch eine Verantwortung den Studierenden gegenüber noch viel mehr, denn am Ende haben wir die Aufgabe für das Land Baden-Württemberg, Fach- und Führungskräfte zu entwickeln. Das ist unser Profil, unser Kernprofil. Und dabei dürfen die anderen Dinge aber auch nicht zu kurz kommen. Die Forschung, die Internationalisierung, die Gleichstellung, das Diversity-Thema. Es sind so viele Dinge, die man miteinander verknüpfen kann und dadurch dann eine gute Führung hinbekommen kann, indem man nicht das eine und das andere abarbeitet, sondern dass man die Dinge miteinander so verbindet, dass immer eine Win-Win-Situation entsteht.
Baden-Württembergs Hochschullandschaft ist extrem vielfältig. Ich habe es mir mal so ein bisschen rausgeschrieben. 9 Universitäten, 6 pädagogische Hochschulen, über 20 Hochschulen für angewandte Wissenschaften, auch Film- und Pop-Akademie haben wir dabei. Und damit habe ich doch längst nicht alles genannt, aber eben auch die duale Hochschule Baden-Württemberg gehört dazu. Und die ist unser Thema, weil ihre Präsidentin Mathilda Knerle zu Gast ist in SWR1, Leute. Was unterscheidet ihr Haus von anderen?
Die duale Hochschule Baden-Württemberg hat viele Unterschiede zu anderen Hochschulen. Das macht Baden-Württemberg aus, dass man eben genau unterschiedliche möchte. Was uns ausmacht, nicht nur, dass wir den Namen Baden-Württemberg im Namen tragen.
Ist Ihnen das wichtig?
Ach, das zeigt schon, dass wir eine besondere Hochschule für das Land sind. Wir haben ja auch die allermeisten Absolventen, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit pro Jahr. Und das ganz Besondere ist, dass, ich sag's mal so, das Land Baden-Württemberg zeichnet sich ja dadurch aus, dass es so viele Erfindungen gibt. Die Tüftler und Denker hören nicht an den Garagen auf, sondern auch im Hochschulmanagement. Und man hat für das Land Baden-Württemberg eine ganz eigene Hochschule erfunden, weil damals Bosch und Mercedes bei Ministerpräsidenten an die Tür geklopft hat und gesagt hat, lieber Herr Ministerpräsident, wir brauchen andere Absolventen, die wir jetzt haben. Die sind zwar gut, inhaltlich, wissenschaftlich, aber wir wollen welche, die sofort anfangen können zu arbeiten. Und wir brauchen ein System, das beides kann, Praxis und Theorie. Und da ist die duale Hochschule, Vorgänger hießen Berufsakademien, entstanden. Und diese Eigenheit, dass wir dual sind, und zwar durch und durch dual, das ist das, wo ich stolz drauf bin, dass wir das in Baden-Württemberg haben. Und ja, nicht nur ich, sondern ganz viele, weil der Erfolg natürlich für uns spricht.
Also diese Praxisnähe ist es?
Diese Praxisnähe, und die sieht bei uns folgendermaßen aus. Studierende sind 3 Monate an der Hochschule und dann 3 Monate im Unternehmen. Und dann wieder 3 Monate an der Hochschule. Und dann nehmen sie das Wissen, das sie dort erworben haben, ins Unternehmen mit und lernen dem Unternehmen auch etwas oder geben es dort ab und merken auch, nicht alles funktioniert und bringen dann das, was nicht funktioniert, wieder zurück in die Hochschule, sprechen mit den Professuren, mit den Studienkollegen und dadurch entsteht ein immer besseres, vernetztes Wissen aus eben der Theorie und der Praxis für die Unternehmen des Landes Baden-Württembergs. Und das ist das Besondere, dass es uns nicht nur regional überall gibt, wo die Unternehmen ansässig sind, sondern dass wir total verwoben sind, sowohl über die Studierende, auch über die Lehrenden. Wir haben 10.000 Lehrbeauftragte, viele von den Unternehmen, die Experten sind in einem Bereich und diese Expertise stellen sie dann uns zur Verfügung. Manche machen nur so eine Vorlesung im Semester, andere wieder sehr viel mehr.
Was ich mir noch rausgeschrieben habe, dass Sie die meisten Professuren haben bundesweit an einer Hochschule.
Ja.
Das schafft man ja auch nicht so ohne weiteres.
Ja, es sind im Moment 810. Und der zweite Platz ist die Uni in München mit 800. Und das schafft man nicht ohne weiteres. Weder die Professuren noch die Studierenden. Also, dass wir ein gutes Studienmodell haben, ist das eine, Regionalität und Dualität. Aber dass wir ein gutes Team haben in der Hochschule, das fängt an bei den Sekretariaten für die Studiengänge. Das geht hin bis zur Personalabteilung und das geht in den Servicebereich für die Lehrbeauftragte und vieles mehr. Und wenn es dann komplett rund ist, das heißt, der Service stimmt innerhalb der Hochschule, dann werden auch natürlich die Professuren noch besser, weil sie sich darauf konzentrieren können, auf das, warum sie da sind. Und ich merke es im Moment ganz stark. Wir kriegen viele, viele Bewerbungen von Professuren anderer Hochschule. Und das ist eigentlich der beste Qualitätsbeweis.
Ist man da im Konkurrenzkampf mit anderen Hochschulen? Also sehen Sie das so? Oder gibt es da auch eine gewisse Austauschebene?
Es gibt einen Austausch. Wir haben Rektorenkonferenzen und es ist natürlich gewissermaßen eine Konkurrenz, aber es ist auch viel Austausch und viel Miteinander. Für uns ist es nicht so entscheidend, weil wir so ein besonderes Profil haben. Diese duale Hochschule, wir haben Gott sei Dank als einzige Hochschule das Recht, duale Studiengänge anzubieten. Deswegen sind wir da an der Stelle relativ frei von der Konkurrenz. Und es ist im Moment nachgefragt, wie noch nie duale Studiengänge, also Praxis und Theorie, zu verbinden. Deswegen bin ich erstmal ganz happy, dass wir so gut auch vom Land unterstützt werden durch diese Exklusivität des dualen Studiums bei uns an der Hochschule. Aber natürlich haben wir eine Konkurrenz, wenn es um den einen oder den anderen Studiengang geht. Und wir werben auch mal gemeinsam um eine Professur und wir werben auch mal gemeinsam um Studierende. Aber es ist mehr Austausch wie Konkurrenz.
Ich habe keine explizite Aufschlüsselung im gerade beschlossenen Finanzhaushalt der Bundesregierung für den Bereich Bildung finden können. SWR1 Leute geht weiter mit der Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Martina Klerle. Was heißt das für Ihre Planungssicherheit? Wir laufen auf Ende September zu und der aktuelle Haushalt stand halt eben noch nicht. Trotzdem müssen Sie ja irgendwie wissen, womit kann ich rechnen?
Ja, das ist richtig. Auf Bundesebene gibt es da sehr viel Unsicherheit. Was die Planungssicherheit betrifft, brauchen wir die natürlich. Aber wir sind in Baden-Württemberg und das Land Baden-Württemberg hat uns diese Sicherheit gegeben. Wir haben eine Hochschulfinanzierung, die jetzt Ende diesen Jahres 25 ausläuft, und haben da schon über Jahre jetzt Sicherheit, einen sogenannten Globalhaushalt, das heißt eine Stange Geld für Leistung in der Hochschule. Und wir sind Gott sei Dank in Baden-Württemberg so, dass wir in der Hochschule dann die Prioritäten selber setzen können. Und für den nächsten Haushaltszeitraum, das ist von 2026 bis 2030, also wieder 5 Jahre, haben wir auch schon die Unterschrift drunter, die ist schon trocken, sowohl die vom Ministerpräsident, vom Finanzminister, von der Wissenschaftsministerin und meine und auch die aller anderen Hochschulpräsidenten und Rektoren. Und da haben wir wieder einen akzeptablen Haushalt bekommen. Wir Hochschulpräsidenten wollten alle mehr, das ist klar. Aber wenn man mal über die Grenzen hinausschaut, Hessen, Berlin und andere Länder, die teilweise Abzüge haben, teilweise bis zu 10%. Und wir kriegen mehr Geld. Zwar nicht so viel mehr, wie wir uns das vorgestellt haben, aber um es mal als Zahl auszudrücken, letztes Jahr weiß ich, wie viel Geld wir bekommen haben. 2030 weiß ich es inzwischen auch, wie viel Geld wir bekommen werden. Und das sind 25% mehr im Laufe der Jahre. Und vieles wird geschluckt von Inflation, aber eben nicht alles. Und von daher dürfen wir dankbar und froh sein, dass wir in Baden-Württemberg sind. Der Weg dorthin war nicht einfach. Also das kann ich jetzt sagen, weil die Unterschrift drunter ist. Aber es waren harte, intensive, faire Verhandlungen. Und wir sind alle froh, dass wir da jetzt eine Sicherheit haben, dass wir nicht nur jetzt, Sie haben ja die Frage gestellt für 2025, sondern auch für die nächsten Jahre diese Garantie haben. Und das Land Baden-Württemberg gibt uns diese Sicherheit, auch wenn der Bund dem Land diese Sicherheit nicht gibt.
Die Grundfinanzierung für die Hochschulen kostet das Land oder lässt sich das Land in den nächsten 5 Jahren, ich habe die Zahl nochmal mitgebracht, 700 Millionen Euro mehr kosten. Also da ist dann für alle ein bisschen mehr drin. Sie haben es gerade schon anhand Ihrer Schule deutlich gemacht. Wie sehr sind Sie aber als DHBW auch auf Spenden angewiesen? Weil ich hatte es bei Ihnen mal geschaut. 2023 gab es alleine mehr als 28 Millionen an Geldspenden.
Ja, das sind nicht nur Spenden im Sinne von jemand gibt Geld, sondern das sind unterschiedlichste Stiftungen zum Beispiel, die einen Stiftungszweck haben, Bildung, Nachhaltigkeit, Internationalisierung, und da stellen wir Anträge und werden dann auch, wenn wir gute Anträge stellen, dann mit zusätzlichen Finanzen ausgestattet, auch vom Bund. Also wir haben Zweitmittel, nennt man das, das ist das, was wir vom Land bekommen, und Drittmittel ist das, was wir vom Bund oder von Unternehmen oder von Stiftungen bekommen. Und inzwischen ist es so, dass die Hochschulen auskommen mit dem Haushalt aus dem Land, aber Sonderdinge, mal was ausprobieren, mutig vorangehen, mal ins Risiko gehen, das können wir dann, wenn wir Mittel auch noch von außen bekommen. Und da sind wir froh, dass wir an jedem Standort, egal ob das jetzt Lörrach ist oder Moosbach ist, da gibt es jetzt, habe ich die zwei genannt, weil die Stiftungen dort besonders aktiv sind, wirklich auch für besondere Leistungen, Laborausstattungen, auch eine Stiftungsprofessur. Wir sind an der Hochschule, das weiß ich jetzt nicht genau, ich schätze mal, die Hochschule, die noch am meisten Stiftungsprofessuren bekommt. Mhm. Und das machen Unternehmen aus der Baubranche zum Beispiel. Oder auch in Heilbronn haben wir natürlich Stiftungsgelder, die vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz für uns, von uns eingesetzt werden.
Und nicht ganz unwichtig ist ja, glaube ich, dann auch aufgrund der Nähe zur Wirtschaft. Sie haben eben schon den Blockunterricht für die Studierenden deutlich gemacht, sowohl in der Hochschule dann als auch in Unternehmen oder bei Arbeitgebern, dass es eine monatliche Vergütung von den Unternehmen gibt, dass man dann eben auch die Chance hat, ohne BAföG, also ohne staatliche Unterstützung, dieses Studium anzugehen.
Ja, diese zusätzliche Finanzierung bezieht sich nicht nur auf die Ausstattung der Labore zum Beispiel, sondern die Studierenden bekommen Geld von den Unternehmen. Als duale Hochschule, ich glaube, wir sind weltweit die einzige Hochschule, wo man sich gar nicht einschreiben kann, sondern das Unternehmen ordert einen Platz oder bucht einen Platz und wir prüfen als Hochschule, ob dieser Student, Studentin eine Zugangsberechtigung hat. Das heißt, wir entscheiden gemeinsam, das Unternehmen und wir, ob dieser Student studieren darf oder dieser Schüler studieren darf. Und jetzt zu den Finanzen. Wir bekommen vom Land mal ganz grob ausgedrückt etwa 300 Millionen Euro und die Unternehmen zahlen an die Studierenden doppelt so viel, also etwa 600 Millionen Euro. Und zwar etwa zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Monat, auch in dieser Zeit, wo man nicht im Unternehmen ist, sondern an der Hochschule. Und das sind ja doch 6 Semester, ziemlich viel Zeit, wo man hier verbringt. Und das gibt auch den jungen Menschen, die kein Elternhaus haben, die ihnen das Studium finanzieren, die Möglichkeit, wenn sie gut sind und die Aufnahmeprüfung bestehen oder die Qualifikation haben, gut durchzukommen und am Ende sogar ein bisschen Geld schon auf der hohen Kante zu haben. Also Sicherheit liefert dieses duale Studium durch die Unternehmen. Sie haben es gesagt, fast 10.000 Stück.
SWR1 Leute geht weiter mit der Präsidentin der dualen Hochschule Baden-Württemberg, Martina Klerle. Wir können mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft fehlen im Jahr 2027 hier bei uns mehr als 720.000 Fachkräfte, ist die Prognose. Was macht diese Zahl mit Ihnen in Ihrer Funktion? Lässt Sie das erschrecken oder ist das Antrieb?
Es ist Antrieb. Es ist wirklich für uns der Motor, weiterzumachen. Wir haben in der DHBW einen Hauptauftrag, das ist die Fach- und Führungskräfteentwicklung. Mhm. Und das bestätigt uns. Bei uns kommen hinten jedes Jahr erfolgreiche Absolventen raus, in der Summe etwa 10.000. Also auch da, um mal eine Zahl zu nennen, das ist deutschlandweit die Hochschule, die am meisten Absolventen im Jahr hat. 10.000, das ist wie eine Kleinstadt jedes Jahr, aber nicht nur irgendwie 10.000, sondern Fach- und Führungskräfte mit akademischem Abschluss. Und es bestätigt uns, dieser Fachkräftebedarf, dass wir nicht nur weitermachen, sondern intensiver werden, dass wir uns auch flexibler darstellen. Die Menschen sind anders geworden, auch die Schüler sind anders geworden. Die brauchen mehr Sicherheit, die brauchen mehr Orientierung, die brauchen mehr Flexibilität und deswegen stellen wir unser Studienprogramm auch so um, dass wir weiterhin so viele Studierende und dann auch so viele Absolventen haben. Das ist ja ein Markenkern einer Hochschule, wenn sie gut ist, wenn von denen, die anfangen, auch die allermeisten fertig werden. Und bei uns sind das etwa 80-85%, die hinten mit einem Abschluss rauskommen, die
also
angefangen.
Eine hohe Durchlässigkeit.
Das ist extrem hoch. Also es gibt viele, die bei 50% oder nur 30% liegen und wir sind bei 80-85%. Und das sind dann 10.000. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir dem Land Baden-Württemberg in der Form noch einen Gefallen tun können, dass wir da noch eins draufsetzen können. Ist nicht einfach und braucht viel Energie und auch Geld. Aber da sind wir bereit dafür zu kämpfen oder da bin ich bereit dafür zu kämpfen.
Jetzt ist das Studium das eine. Verfolgen Sie sozusagen den Weg? Lässt sich natürlich bei 10.000 im Jahr schwer alleine machen, aber dass man so in etwa weiß, diese Absolventinnen und Absolventen, wo finden die ihren Platz in der Wirtschaft?
Ja, da gibt's also natürlich kenne ich nicht alle. Wir haben 250.000 Absolventen inzwischen über die Jahre angesammelt. Und man kriegt aber natürlich immer wieder mal so einen Wow-Effekt, wenn man dann ganz am Anfang, als ich angefangen habe und gemerkt habe, dass von dem größten DAX-Konzern SAP zwei der Vorstände unsere Absolventen sind. Ach, Thomas okay. Saueressig und Christian Klein, um mal ein Beispiel zu nennen. Auch bei Mercedes sind drei Vorstände Absolventen von uns oder bei der, wenn man mal in den Bankensektor geht, bei der Landesbank Baden-Württemberg gibt es auch Vorstände, die bei uns Absolventen sind. Also das heißt, bei uns studieren die, die nicht nur Fachkräfte werden wollen, sondern die auch Führung und Karriere übernehmen wollen, Führung übernehmen wollen und Karriere machen wollen. Und deswegen freue ich mich immer, so etwas zu sehen, wo die auf oberster Ebene, auch bei Porsche, bei VW, landen viele unserer Absolventen bei den Spitzenpositionen. Und das ist auch das, was uns unterscheidet von anderen Hochschulen. Bei uns studieren die, die Karriere in einem Unternehmen machen wollen. Unternehmen nochmal, da kann auch ein Krankenhaus sein. Aber gleichzeitig merken auch manche am Ende des Studiums, ich möchte doch in die Wissenschaft gehen oder ich möchte doch einen Master machen. Wir bieten auch Masterstudiengänge an und wir haben viele Kooperationen, wo wir dann auch Promotionen anbieten, gemeinsam mit anderen Hochschulen. Und von daher ist es ein offenes Studium, aber mit dem Fokus ganz klar dem Land Baden-Württemberg maximal gut und maximal viel Fach- und Führungskräfte zu liefern.
Ein oft genanntes Problem ist, dass ausländische Studierende zwar hier in Deutschland ihren Abschluss machen, dann aber das Land verlassen. Wie lässt sich das Ihrer Meinung nach verändern, dass wir da mehr von haben dann auch als deutsche Wirtschaft?
Ja, da kann ich aus unseren Erfahrungen berichten. Wenn wir es schaffen, und das schaffen wir oft, dass Unternehmen helfen, diese jungen Menschen zu finden, dann studieren die ja nicht nur hier, sondern sie arbeiten schon gleich in einem Unternehmen im dualen System, bauen da soziale Kontakte auf, identifizieren sich mit dem Unternehmen. Das sind oft Unternehmen, die nicht nur in Baden-Württemberg einen Standort haben, sondern international Standorte haben. Und dann gelingt es, die an diesem Unternehmen zu halten. Das heißt nicht, dass sie unbedingt in Deutschland bei diesem Unternehmen bleiben, sondern auch bei dem Unternehmen eine gute Transferleistung zu bringen, weil sie an einem Standort an anderer Stelle sind. Ich war kürzlich bei unserer Partnerhochschule in Kecskemét, das ist in Ungarn. Da entsteht gerade von Mercedes ein ganz großes Werk und da ist es wichtig, Führungskräfte zu haben, die sowohl dort wie auch hier sind. Und dort ist eine Hochschule entstanden, ganz nach unserem Vorbild in Ungarn, die auch mit oder insbesondere mit baden-württembergischen Unternehmen ein duales Studium anbieten.
Weiter geht's mit Martina Klärle hier in SWR 1 Leute. Sie sind das siebte von 8 Kindern. Ihre Eltern haben beide in der Landwirtschaft gearbeitet. Und dadurch hatten sie schon relativ früh in ihrem Leben so das erste Schlüsselerlebnis in Sachen Nachhaltigkeit. Lebensmittel wegzuschmeißen gab's nicht. Welche Erinnerungen haben Sie so an Ihre Kindheit?
Erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, was mir meine Eltern da mitgegeben haben. Also ich habe mich früher mal aufgeregt, wenn meine Mutter immer Plastiktüten ausgewaschen hat und dann aufgehängt hat. Mhm. Und heute weiß ich, das ist ja eine ganz einfache, reine Form der Nachhaltigkeit, nichts wegzuschmeißen, also einen Kreislauf schon, also gar nicht herzustellen, sondern einfach die Sachen wiederzuverwenden. Und bei 8 Kindern, da hat man natürlich auch die Kleider zum 5. Mal oder zum 3. Mal getragen. Und meine Mutter hat mir ganz klar immer weitergegeben, wie wichtig es ist, auf die Materialien zu achten, aufeinander zu achten, nichts wegzuwerfen, immer zu reparieren, bevor man neu kauft. Und ist auch bereit gewesen, da mehr Geld dafür auszugeben. Und das hat sie mir weitergegeben. Und mein Vater, der hat mir weitergegeben, er kam ja aus dem landwirtschaftlichen Betrieb und ihm war es immer wichtig, dass die Fläche der Boden richtig genutzt wird, dass er nicht missbraucht wird, dass er sich regenerieren kann. Und das lernt man als kleines Kind und merkt als erwachsene Frau dann erst, was das für Werte sind, die einen die Eltern da mitgeben dann ins Leben. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum ich dann mich als Umweltwissenschaftlerin gerne betätige.
Und der Begriff Nachhaltigkeit, der war ja in unserer Kindheit noch gar nicht so geprägt. Also das hat sich ja nachher erst ergeben. Es gibt ein zweites Schlüsselerlebnis bei Ihnen dann auch noch. Das war eine Studienreise nach Grönland. Nehmen Sie uns da doch mal gedanklich mit hin.
Ja, das war in der reinsten Form ein Schlüsselerlebnis. Ich war dort mit einigen anderen Wissenschaftler, zum Beispiel Mujib Latif war mit dabei. Und im Vorfeld habe ich mit Kollegen aus Stuttgart gesprochen, die dort, ich bin ja im ersten Studium Geodätin, Tiefenmessungen gemacht haben, wie tief diese Gletscher sind.
Geodätin müssen wir erklären, die Vermessung der Welt, wenn man es ganz groß fassen möchte.
Ja, wenn man es ganz groß fassen möchte, die Vermessung der Welt, die Aufteilung von Grundstücken. Und wenn man es kleiner fasst, geht es eben um Baulandentwicklung, Flurbereinigung, Landmanagement, das sind die Themen im Bereich der Vermessung, die man im Studium lernt. Und da war ich in Grönland und habe also zwei Dinge mitgebracht. Zum einen das Wissen als Umweltwissenschaftlerin und zum anderen auch das Wissen als Geodätin, als Vermessungsingenieurin, wie tief diese Gletscher sind. Und dann waren wir da an einer Stelle und dann hat ein Gletscher gekalbt, also ist abgebrochen und ins Meer. Und direkt davor haben wir darüber gesprochen, was das gerade macht, wenn diese ganzen Gletscher tauen und der Meeresspiegel dadurch sich anhebt. Das war nur ein Gletscher, der gekalbt hat. Und es war wirklich im gesamten Maß nur ein ganz kleiner Gletscher. Aber das hat bei mir ausgelöst. Und in diesem Moment, dort an dieser Stelle, mitten am Gletscher, habe ich mir geschworen, egal welche Aufgabe ich in Zukunft übernehme, werde ich mich um die Nachhaltigkeit in der Welt kümmern. Und das will ich auch als Präsidentin dieser Hochschule machen.
Darauf gehen wir gleich noch ein, aber ich möchte noch einmal im Privaten bleiben, weil diese Nachhaltigkeit, die leben Sie ja eben nicht nur am Schreibtisch der dualen Hochschule, wie Sie es gerade deutlich gemacht haben, sondern Sie haben auch einfach mal einen 200 Jahre alten Hof umgebaut zu einem, wie es dann heißt, Plus-Energiehof. Was heißt das?
Ja, einmal im Leben baut man und ich habe ein...
Einmal im Leben haben Sie umgebaut.
Einmal im Leben habe ich umgebaut, zusammen mit meinem Mann und meinem Bruder. Der Rolf Klärle ist der Architekt und dann haben wir zusammen einen alten 200-jährigen Hof umgebaut. Und mein Ziel war ganz klar, also wenn ich als Umweltwissenschaftlerin Vorlesungen halte, dann muss ich im Privaten noch mehr beweisen, wie das, was ich in der Vorlesung vortrage. Und dann haben wir versucht, das war gar nicht so einfach, aus diesem alten 200 Jahre alten Hof einen Plus-Energiehof zu machen. Das heißt, dass die gesamte Wärme, die produziert wird, der gesamte Strom, der gebraucht wird, die gesamte Mobilität, die dort stattfindet, komplett in diesem Hof produziert wird und ausreicht, um alle Aktivitäten, also Wärme, Strom, Mobilität zu decken. Und das war nicht so einfach, weil ich wusste ja gar nicht, ob das funktioniert. Aber ich habe in Physik aufgepasst und wusste, dass es theoretisch funktioniert und habe mir dann die richtigen Handwerker besorgt, die bereit waren, das dann auch umzusetzen. Und am Ende hat es geklappt, sogar ein bisschen besser wie geplant. Ich wollte ja eigentlich nur Plusenergie. Plus heißt 1% mehr, wie man braucht. Es sind dann aber 100% mehr geworden, weil wir es ein bisschen übertrieben haben, weil wir nicht genau wussten, wie stark sich was auswirkt. Und am Ende bin ich jetzt total happy, dass wir jetzt nach über 10 Jahren immer noch jedes Jahr über 100% der Energie übrig haben und alle Energie, die wir selbst brauchen auf diesem Hof, auch selbst produzieren, und zwar auf diesem Hof. Und da sind die 4 Elektroautos auch dabei.
Nachhaltigkeit als hochschulweite Aufgabe hat sich die duale Hochschule auf die Fahne geschrieben in Baden-Württemberg. Und SWR1 Leute-Gast Martina Klärle ist ja mehr oder weniger die Fahnenträgerin. Sie haben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Was sieht die vor?
Ja, das war eine meiner ersten Ziele, die ich hatte, als ich ins Amt kam, vor über 3 Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Und zwar deswegen, weil eine Hochschule, gerade wenn man 10.000 Absolventen jedes Jahr hat, den größten Hebel hat. Also wenn alle 10.000 oder sagen wir mal mindestens die Hälfte, also 5.000 Absolventen als Botschafter der Nachhaltigkeit hinten rauskommen, egal ob sie Bauingenieur sind und bei den Gebäude bauen, ob sie Maschinenbauingenieur sind bei der Entwicklung von Autos oder ob sie Sozialarbeiter sind beim Umgang mit Menschen. Nachhaltigkeit ist überall gefragt. Und deswegen war es mir klar, wir müssen uns auch dazu bekennen. Und deswegen ist diese Nachhaltigkeitsstrategie dann in einem Prozess entstanden mit viel Beteiligung, mit viel Diskussion im Senat, mit vielen, die mitgemacht haben. Wir haben ja bei 800 Professoren, gibt es ganz viele Experten im Bereich der Mobilität und darüber hinaus. Und dann kam es tatsächlich zum Abschluss. Das Papier ist das eine. Das Wichtigste ist, dass wir in den 3 Feldern, die wir haben, zeigen, dass Nachhaltigkeit gesetzt ist bei uns. In der Lehre, in allen Studiengängen muss mit der Akkreditierung, so nennt man die Prüfung der Studiengänge, dann Nachhaltigkeit gelehrt werden. Es geht uns nicht darum, neue Studiengänge, die den Titel Nachhaltigkeit haben, zu etablieren, sondern wir möchten in jedem Studiengang die Nachhaltigkeit verankern. Das braucht Zeit, weil natürlich bei 800 Professoren und 10.000 Lehrbeauftragte muss man erstmal alle mitnehmen, aber das gelingt, wenn man dranbleibt. Und das Zweite ist, wenn wir unsere Forschungsprojekte vergeben, dann achten wir darauf, dass die Forschungsprojekte, die finanziert werden, auch Nachhaltigkeitsaspekte haben. Und das Dritte ist, dass wir auch in unserer Weiterbildungseinheit, wir haben mit unserem Center of Advanced Studies, unserem CAS, ganz viele Weiterbildungsangebote für Unternehmen. Und da ist die Nachhaltigkeit in vielen Angeboten gesetzt und auch ganz speziell für Nachhaltigkeitsthemen. Und als allerletztes, jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, als allerletztes wollen wir natürlich auch Vorbild sein als eigene Hochschule. Das heißt, wir haben das Ziel im Jahr 2030, und das steht ja unmittelbar bevor, klimaneutral zu sein.
Jetzt kennen wir das aus der Politik, wenn sich ambitionierte Ziele gesetzt werden, die gerade bei Nachhaltigkeit in Sachen Umweltschutz oftmals auch krachend verfehlt werden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auf Kurs?
Also wir sind auf Kurs, krachend verfehlt gibt es bei uns nicht, möglicherweise verzögert. Also das hat man manchmal nicht im Griff, gerade bei unseren Gebäuden. 50% gehören dem Land, 50% sind angemietet. Das geht nicht so schnell, wie wir das wollen. Aber zum Beispiel bei der Mobilität, wir haben ganz hohen CO2-Ausstoß in der Mobilität. Und das sind kleine Dinge, wie zum Beispiel, jetzt haben wir eine Pendler-App eingeführt. Also das heißt, jeder kann sich dort eintragen und wir haben eine elektronische Mitfahrzentrale. Und so sind es manchmal nur die kleinen Dinge, die dann dazu führen, dass wir unsere Ziele erreichen. Und wichtig ist, dass man dranbleibt, dass dieses Ziel immer und immer wieder aktualisiert wird. Wir werden jetzt die Nachhaltigkeitsstrategie aktualisieren, da müssen wir nachschärfen. Und am Ende geht es mir darum, dass die Absolventen Sicherheit haben. Nee, ich fange andersrum an, dass die Absolventen viel mitbekommen und dass die Organisation, Hochschule, die duale Hochschule Sicherheit hat, dass wir das in allen Bereichen Lehre, Forschung, Weiterbildung und im eigenen Hochschulbetrieb auch ernst nehmen. Und vor kurzem sind wir Fairtrade University geworden. Das heißt, auch wenn wir Essen anbieten, ja, bei Sitzungen oder in Mensen, werden wir darauf achten und achten wir schon darauf. Deswegen haben wir diese Auszeichnung bekommen.
Okay, jetzt ist aber natürlich diese Gruppe an Menschen bei Ihnen, ob Studierende, Professorinnen und Professoren, ist ja auch einfach nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Da wird man auch nie alle erreichen oder alle gleich ansprechen. Wie gehen Sie damit um, wenn dann eben einer nicht mitzieht?
Ja, wenn einer nicht mitzieht, ist mir das egal. Ja, aber wenn, sagen wir, 50% nicht mitziehen, dann wird's ein Problem. Also steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und wir sind ja in einer Hochschule. Also da gibt's ganz, ganz viele, die gesagt haben, endlich, und aus ihren Ecken gekommen sind und gesagt haben, wie kann ich unterstützen? Also Beispiel, bei der ersten Einladung zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie kamen über 200. Ich habe mit 20 gerechnet, weil ich so klein eingeladen hatte eigentlich. Und danach auch noch, wir haben dann in der Klimaarena in Sinsheim eine Nachhaltigkeitsconvention gemacht, wo wir die Dinge zusammengetragen haben. Da war so richtig Aufbruchstimmung da. Also das gelingt, da bin ich mir ganz sicher. Ob es in der Zeit gelingt, wie wir es uns vorgenommen haben, das liegt nicht immer in unserer Hand und da gibt es manchmal zu viele Einflüsse. Entscheidend ist, dass wir unsere Absolventen ausbilden zu Nachhaltigkeitsbotschaftern. Jeder in seinem Bereich, ob das jetzt ein Steuerberater ist oder ob das ein Maschinenbauingenieur ist oder ob das eine Bauingenieurin ist oder ob das eine Betriebswirtin ist, das ist total egal.
Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Wert, den SWR1-Leutegast Martina Klerle als Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg transportiert und ihren Studierenden mit an die Hand geben möchte. Um welche Werte geht es Ihnen noch?
Ja, Werte ist immer so ein großer Begriff.
Das stimmt.
Also ich nehme mal welche, mit denen alle rechnen. Das ist die Internationalität. Wir brauchen mehr internationale Vernetzung. Wir brauchen das Thema Diversity und Gleichstellung ist mir natürlich wichtig. Ich bin die erste Frau an der Spitze dieser Hochschule und es ist gelungen, in den letzten Jahren von einem Platz ganz unten, also was die Anzahl der Professuren betrifft. Wir hatten irgendwo so um die 20% und sind jetzt in 3 Jahren auf 25% angestiegen. 5% ist ein großer Sprung, wenn man weiß, dass Professuren 1-2 Jahre brauchen, bis sie besetzt sind. Da bin ich richtig stolz drauf, dass das gelungen ist. Das ist auch ein Wert. Aber eines ist unsere Kernaufgabe. Und das ist auch ein Wert von uns, dass es uns gelingt, für das Land Baden-Württemberg Fach- und Führungskräfte zu entwickeln. Das hört sich jetzt gar nicht so visionär und zukunftsweisend an, ist es aber. Weil Baden-Württemberg ist ein Leistungsträger in Europa. Und wir brauchen klasse Führungskräfte und wir brauchen klasse Fachkräfte. Und wir, die duale Hochschule Baden-Württemberg, haben eine Aufgabe, nämlich genau das sicherzustellen, dass wir genügend Fachkräfte haben auf wissenschaftlichem Niveau. Und das leisten wir und das ist unser Wert. Und als Motor fürs Ländle sind wir beauftragt, Fach- und Führungskräfte zu entwickeln. Und heute ist es anders wie vor 20 Jahren. Heute geht es da um viele Querschnittsthemen, alles miteinander interdisziplinär zu betrachten. Also die Gleichstellung von Mann und Frau, Diversity-Themen, Nachhaltigkeit haben wir gerade intensiv besprochen. Aber eben auch andere Themen wie Chancengleichheit von Menschen, die die Ersten in einer Familie sind, die einen Studiengang überhaupt belegen. Oder auch viele mit Migrationshintergrund, die von ihrem Elternhaus vieles mitkriegen, aber sich hier noch nicht richtig sicher fühlen. Da haben wir als duale Hochschule einen Vorteil, weil wir diese Menschen, diese jungen Schüler und Schülerinnen als Studenten dann an die Hand nehmen in doppelter Form durch die intensive Betreuung der Studiengangsleitungen und aller Professoren und Lehrenden, inklusive der Sekretariate, das will ich hier nochmal unterstreichen, die sind da ganz wichtig, und gleichzeitig in den Unternehmen. Die sind also doppelt betreut und kommen deswegen mit einer guten finanziellen Ausstattung sehr sicher in ihr Berufsleben am Ende, schon während dem Studium, und natürlich nur, wenn sie gut sind. Die müssen ja alle eine Aufnahmeprüfung machen. Wenn sie kein Abitur haben, müssen sie eine Prüfung machen. Aber das schaffen viele, wenn sie kognitiv das mitbringen, und das sind ja die allermeisten. Also mein Wert für die DHBW ist, dass wir alle willig sind und dass es uns gelingt, für das Land Baden-Württemberg, ihre Unternehmungen, die auch im Ausland sein können, die besten Fach- und Führungskräfte in hoher Anzahl zu liefern, damit wir in Zukunft wieder und immer noch die wirtschaftliche Stärke des Landes präsentieren können und entwickeln können.
Zukunftsfähig ein Haus wie Ihres zu machen, ist natürlich auch immer auch eine Herausforderung, weil man ja auch nicht genau so weiß, wie verläuft das denn wohl in Zukunft? Was kommt da noch alles auf uns zu? Was müssen Sie da berücksichtigen?
Also man muss mutig sein, man muss ein gutes Netzwerk haben, braucht viele Menschen. Wir sind hier im Präsidium der dualen Hochschule wir haben Standortrektoren, wir haben Vizepräsidenten, wir haben einen Kanzler, wir haben viele Professoren, die sich in den Bereichen auskennen. Und wenn man dann die Köpfe zusammenstreckt, dann kann man eine duale Hochschule immer weiterentwickeln. Für manche ist es auch ein neues Erfinden, weil die Studiengänge sich extrem ändern. Gerade kam in den Nachrichten, ging es um die Landwirtschaft. Wir haben einen neuen Studiengang Landwirtschaft in Ravensburg gegründet, weil wir wissen, dass die Landwirtschaft sich weiterentwickeln muss. Wir haben Cybersecurity-Studiengänge eingerichtet, sogar ein Forschungsinstitut, weil wir wissen, das Land braucht Sicherheit, auch was die Angriffe in der IT betrifft. Und das ist das, was uns stark macht, dass wir schnell Studiengänge entwickeln können. Und da braucht man Mut, da braucht man Kreativität und man braucht eine sichere Finanzierung, damit man sich das auch leisten kann.
Ich habe noch einen Punkt, bitte um eine kurze Antwort. Als staatlich geprüfte Vermessungstechnikerin wird Ihnen demnächst auch eine Ehre zuteil, habe ich mitbekommen. Sie werden mit dem goldenen Lot ausgezeichnet. Das bekam unter anderem vor Ihnen Hans-Dietrich Genscher, Joachim Gauck, Rita Süssmuth, Ranga Yogeshwar, Margot Kessmann. Prominenter Kreis, nehmen Sie das gerne mit oder ist Ihnen das eher unangenehm?
Oh, beides. Ich nehme es gerne mit und ich war total geehrt und ich freue mich total über diese Auszeichnung.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit der Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Martina Klerle. Wir können mal so ein bisschen auf die Reaktionen aus der Hörerschaft schauen. Helmut Geselle aus Hettingen hat etwa geschrieben und meint, ich war in Horb beschäftigt als Leiter der Entwicklung und Konstruktion und wir hatten einige Duale. Es war sehr interessant, deren Wandlung mitzuerleben. Anfangs sehr schüchtern, weil sie in eine neue Welt kamen und später haben sie sich dann halt eingebaut. Mit neuen Techniken und neuer Technologie. Und das war dann Motivation für alle. Also da merkt man schon, das ist ja dann dieses Miteinander, dass beide Seiten profitieren, von dem Sie auch schon erzählt haben.
Ja, Grüße an Herrn Geselle. Das ist in der Tat so, die jungen Studenten zu sehen, wie die am Anfang so ganz, ganz vorsichtig agieren und am Ende, und das ist bei uns ja genial, dass oftmals schon Studierende am Ende des Studiums eine Führungsaufgabe von ihren Unternehmen übertragen bekommen. Und in Horb gefällt mir besonders, da werden ja die meisten Prüfingenieure von TÜV Süd und DEKRA und so weiter ausgebildet. Da war ich mal dort und da haben die ehemaligen Autos, Trabant, ja, einen alten Trabi zum Elektroauto umgebaut oder in Moosbach, gleicher Fall, haben sie einen alten Käfer zum Elektroauto umgebaut. Da haben die Studenten dann so viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren in den Laboren.
Uli aus Königsbach-Stein hat geschrieben, sehr interessante Sendung heute und großes Kompliment an Frau Klerle. Mein Sohn verteidigt seine Bachelorarbeit am Donnerstag und hat seinen Vater zur Meinung, duales Studium eines Besseren belehrt. Weiter so, Frau Klerle.
Ja, Kompliment und Glückwunsch an alle, die jetzt erfolgreich verteidigen, ihre Bachelorarbeit, ihre Masterarbeit. Super.
Marion Gohl aus Stuttgart hat geschrieben, als mein Sohn nach dem Abitur auf Informationssammlung war, ob er an einer Uni studieren möchte oder an der DHBW, an die DHBW gehen soll, war der eintönige Tenor der Auszubildenden an der DHBW, dass man nach dem Bachelor in den Unternehmen arbeiten solle für ein niedriges Gehalt, dass es schwierig ist, einen Masterplatz zu bekommen und falls man sogar eine Promotion anstreben möchte, würde man sehr schwierig eine Stelle bekommen. Der Weg zur Uni wäre so gut wie nicht möglich gewesen. Was können Sie dazu sagen?
Ja, die duale Hochschule ist eine junge Hochschule und in den Anfangszeiten hat das sicherlich seine Berechtigung gehabt. Aber heute mal Beispiel, wir haben 80 Promoventen und wir finanzieren Promotionen an der DHBW in einem beachtlichen Maße. Und von daher hat sich die DHBW zu einem Vollsortiment entwickelt. Wir haben Bachelor, wir haben Master, wir haben Promotionsmöglichkeiten mit vielen Kooperationen. Und was natürlich für uns immer gilt, ist, dass wir eine Hochschule sind mit Intensivstudium und mit tollen Karrieremöglichkeiten bis hin in die Vorstände von VW, Porsche, LBBW und darüber hinaus.
Steffi Schall-Uhl aus Heidenheim hat geschrieben, als Absolventin des Studiengangs Sozialpädagogik, heißt heute vermutlich etwas anders, meint sie, das war bei ihr 1983, weise ich gerne und immer wieder auf die Praxisnähe, gerade auch in diesem wichtigen Arbeitsfeld hin. 50% Praxiserfahrung innerhalb des Studiums, besser kann man auf die Herausforderungen im sozialen Bereich nicht vorbereitet werden.
Danke für das Kompliment.
Sehr gerne. Es gibt einen Kritikpunkt von Marcel aus Botneck. Er schreibt, gibt das Stichwort vor, zeitlicher Druck, sehr straffer Studienablauf. Durch den Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen gibt es kaum freie Zeit, in denen man sich entspannen oder gezielt für Prüfungen, in denen man entspannen kann oder gezielt auf Prüfungen vorbereiten kann. Ist da was dran?
Also die duale Hochschule ist eine Hochschule, die ein Intensivstudium anbietet und für die, die entsprechende Karriere machen wollen, ist das genau das Richtige. Für die, die das Studium so als Hobby sehen oder als Lückenbüßer, dann ist die duale Hochschule nicht das Richtige.
Trotzdem ist die duale Hochschule natürlich auch ein Begegnungsraum, also wo man sich kennenlernt und wo man nicht nur hinter Büchern hängt oder in den Unternehmen arbeitet.
Und sogar ganz extrem, denn der Austausch mit den Unternehmen passiert ja nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Hochschule. Also bei uns passiert durch die kleinen Gruppen, es sind ja immer so zwischen 20 und 40 Studierende in einem Studiengang, da passiert unheimlich viel Diskussion, Austausch und auch Identifikation mit dem Unternehmen und mit dem Standort, wo studiert wird.
SWR1-Hörerin Annette Müller aus Mauer ist an einem Fakt aus ihrem privaten Leben hängen geblieben, der bedarf es, glaube ich, einer kurzen Erklärung. Sie sprachen von 4 Elektroautos, die sind nicht für Sie alleine.
Oh, Frau Müller, ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie diese Frage gestellt haben. In diesem Hof habe ich vor 6 Jahren ein Carsharing eingerichtet und diese 4 Elektroautos teilen sich 70 Bewohner meines Dorfes.
Martina Klerle, vielen Dank für Ihr Kommen und weiterhin viel Erfolg wünsche ich Ihnen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, aber auch privat.
Dankeschön. Und so können wir weiterhin die Exzellenzhochschule in der Fachkräfteentwicklung bleiben.
Das war SWR1 Leute an diesem Mittwoch mit Jens Wolters.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.